So, da sind wir wieder. Diesmal nicht mit einer Frage bei Berührer Fresh, sondern mit einer Aufforderung. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Mach dir keine Sorgen. Über 50 Mal findet man diese Aufforderung in der Bibel. Ganz oft, wenn Menschen und Gott sich begegnen oder wenn Menschen in oder vor ganz schwierigen Situationen stehen. Macht so eine Aufforderung eigentlich Sinn? Haben wir überhaupt die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, ob wir uns fürchten oder nicht? Angst haben oder nicht? Jemand, der so eine Aufforderung ausspricht, scheint das zumindest zu glauben. Über 50 Mal. Man könnte tatsächlich meinen, das wäre demjenigen, der das ausspricht, ein wichtiges Anliegen. Im Vergleich dazu, die Dinge, die heute so auf den Agenden vieler evangelikaler Gemeinden ganz oben stehen, findet man viel, viel seltener in der Bibel. Aussagen zu Homosexualität beispielsweise findet man vielleicht über die ganze Bibel verteilt ganze 5. Oder der Missionsbefehl, geht hin und mache zu Jüngern alle möglichen Leute, den findet überhaupt nur einer von 4 Evangelisten überhaupt aufschreibenswert. Da könnte man auf die Idee kommen, sich zu fragen, ob unsere Agenden, ob unsere Prioritätenlisten sinnvoll aufgestellt sind. Fürchte dich nicht. Wann hast du zum letzten Mal von einer Fürchte dich nicht Kampagne gehört oder dem Hab keine Angst Statement? Überhaupt schon mal? Irgendwann? Ich habe ganz oft das Gefühl, dass je fundamentalistischer eine Glaubensgemeinschaft ist, umso mehr wird eigentlich das Gegenteil gepredigt. Wenn wir also davon ausgehen, dass es Gott irgendwie wichtig ist, dass wir uns nicht fürchten und er das deshalb so oft sagt und so oft aufschreiben lässt, könnten wir uns ja fragen, warum eigentlich? Warum ist ihm das wichtig, ob wir uns fürchten oder nicht? Mittlerweile gibt es ja ganz gute Untersuchungen am Körper und am Gehirn dazu, was passiert, wenn ein Mensch sich fürchtet, wenn ein Mensch Angst hat. Da wird Adrenalin ausgeschüttet, der Stresslevel steigt und ganz oft wird auch der Kampf- oder Fluchtreflex ausgelöst. Und man hat festgestellt, dass all die guten Dinge, zu denen ein Mensch eigentlich fähig ist, die höheren Hirnfunktionen sozusagen, unter den Bedingungen von Angst und Stress gar nicht oder nur noch sehr eingeschränkt funktionieren. Dinge wie Mitgefühl, Wahrnehmung von Schönheit, herzliche Liebe, echte Freundlichkeit. Und das ist grundsätzlich ja auch sinnvoll. Also wenn du mit deinem Stamm durch den prähistorischen Urwald läufst und von einem Mammut verfolgt wirst, dann ist es durchaus sinnvoll, dass du nicht mehr in der Lage bist, die Schönheit einer Blume am Wegesrand zu bewundern oder Mitgefühl mit dem kranken Tier hinter dir zu haben. Da rennst du um dein Leben. Ganz wortwörtlich. Aber wenn du ständig in Angst und Sorge lebst, mindestens unterbewusst, immer mit dem Gedanken, ich muss alles richtig machen und die anderen müssen alles richtig machen, damit irgendwas Gutes rauskommen kann, dann lebst du eben ständig in Versagensangst für dich selber und für andere. Mindestens unbewusst. Und dadurch bist du zu vielem Guten, was eigentlich in dir und deinem Herzen drinsteckt, gar nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt fähig. Vielleicht pendelst du regelmäßig zwischen Kampf und Rückzug hin und her und kannst dir gar nicht mehr vorstellen, dass es da eigentlich noch was anderes gibt. Vielleicht so etwas wie Freude und Frieden im Glauben, damit du überreich bist in der Hoffnung und deshalb Entspannung und Vertrauen und Geborgenheit spürbar wird und der Leistungsdruck von dir selber abfällt und der Leistungsdruck, den du für andere aufrechterhältst. Vor und in einer unheimlich schwierigen Situation hat Gott zu mir gesagt, fürchte dich nicht. Und ich dachte, das würde bedeuten, fürchte dich nicht, denn es wird nichts Schmerzhaftes, nichts Schlimmes passieren. Aber das bedeutete es nicht. Das, was kam, war immer wieder über die Maßen schmerzhaft. Und ich habe Gott gefragt, hast du nicht gesagt, ich soll mich nicht fürchten? Ernsthaft jetzt? Hiervor soll ich mich nicht fürchten? Bis ich verstanden habe, dass dieser Satz und diese Aufforderung nicht bedeutet, es gibt keinen Grund zum Fürchten. Sondern diese Aufforderung bedeutet, was immer auch passiert, Lebe und handle nicht aus der Angst heraus. Sei getrost. An deinen Entscheidungen soll man nicht deine Ängste, sondern dein Vertrauen und deine Hoffnungen ablesen können. Diese Aufforderung bedeutet, du bist nie allein. Ich bin niemals ein Gott, der gegen dich ist, sondern ich bin Immanuel, der Gott, der mit dir ist. Immer. Das ist ein Teil meines Wesens. Diese Aufforderung bedeutet, was immer auch passiert, das ist kein Fehler. Nichts ist mir aus der Hand geglitten. Und sie bedeutet, bei mir bist du geborgen, sicher gebunden. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Keine anderen Menschen, keine Mächte, auch nicht deine Fehler, auch nicht deine Schwächen und auch nicht deine richtigen oder falschen Entscheidungen. Fürchte dich nicht. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn wir nicht mehr aus Angst handeln würden. Wenn Angst nicht das bestimmende Motiv hinter unseren Handlungen wäre. Stell dir vor, deine Liebe zu anderen wäre von der Angst befreit. Stell dir vor, du würdest keine Angst mehr haben um die Person, die du liebst. Weil du Gott vertraust. Nicht einem Regelwerk, nicht dessen Leistungen, nicht deinen Leistungen und auch keiner Heiligen Schrift, sondern einer Person, die gesagt hat, dieser Mensch liegt mir noch viel mehr am Herzen als dir. Eine Person, die lebt und die liebt und die alle Macht hat. Und eine Person, die dir über 50 Mal sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, mach dir keine Sorgen. Denn niemand kann diesen Menschen aus meiner Hand reißen. Ich liebe ihn, unendlich. Ich leite ihn und ich halte sie. Und stell dir vor, deine Beziehung zu Gott wäre von der Angst befreit. Und es bliebe nur noch Vertrauen und Liebe und Hoffnung übrig. Stell dir vor, du würdest in dieser Beziehung von Herzen glauben können, du wärest wirklich zur Freiheit berufen. Wir wissen ja mittlerweile, dass es einfach gesprochen nur zwei Motivationsmechanismen in deinem Gehirn gibt und in meinem. Nur zwei Hebel, mit denen man uns in Bewegung setzen kann. Der eine Hebel ist Angst, der andere Hebel ist Freude. Früher hat man, angefangen von der Dressur von Tieren, über die Erziehung von Kindern, die Behandlung durch den Arbeitgeber am Arbeitsplatz bis hin zum Staat, auf Angst gesetzt. Es ist relativ einfach und es kommen schnelle Ergebnisse. Und vor allem im Arbeitssektor leider ist es an vielen Stellen immer noch so. Und wir alle kennen die Folgen. Die Menschen gehen dabei kaputt. Hoher Krankheitsstand, hoher Dauerstresslevel, Burnout, Depressionen. Dienst gerade noch so nach Vorschrift, wenn jemand durch Angst gezwungen wird, dann macht er nichts freiwillig. Im Bereich der Dressur und im Bereich der Kindererziehung haben wir mächtig dazugelernt und Schritte nach vorne gemacht. Und selbst der Staat hat sich in unserem System absichtlich schwächer und schwächer gemacht. Wir erziehen mehr und mehr durch Freude und durch Belohnung statt durch Strafe und Angst. Und wir sind damit auf dem Weg zum Reich Gottes gute Schritte vorangekommen. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus Vorschriften zu essen und zu trinken und wozu sonst noch allem, an die man sich halten muss, sondern es besteht in Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Sagt zumindest Paulus. Wie kommen wir nun aus dieser Furcht- und Angstgeschichte raus? Wenn es um Liebe geht, dann wird ja gerade im christlichen Bereich viel diskutiert, ne? Dann wird gesagt, also in der Bibel steht sozusagen ein Befehl, liebe deinen Nächsten. Gefühle kann man aber nicht befehlen, also kann damit kein Gefühl gemeint sein, sondern sagen wir eine Haltung. Eine rationale Haltung offenbar. Aber spätestens bei der Furcht durchschauen wir so eine Argumentation als ziemlich sinnfrei. Bei der Furcht ist eigentlich jedem klar, weil sie jeder schon mal intensiv gespürt hat, dass es da ums Gefühl geht. Da hilft keine rationale Haltung. Das ist bei der Liebe zwar auch der Fall, aber da kann man sich immer noch irgendwie drumherum diskutieren, offenbar. Ich denke, bei der Angst geht das nicht mehr. Da ist klar, da geht es um ein Gefühl. Und dann steht da die Aufforderung, fürchte dich nicht. Lustigerweise tatsächlich eine Aufforderung und nicht wie bei dem Liebesgebot, wo in den Ursprachen noch nicht mal ein Imperativ steht, sondern ein Futur. Du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du wirst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Verstand und so weiter. Bei der Furcht tatsächlich eine Aufforderung, die dich da rausholen will. Wie können wir denn dieser Aufforderung nachkommen? Ich denke, das ist keine einfache Geschichte. Wir lernen ganz viel in den Therapien, in der wissenschaftlichen Forschung, aber vor allem auch in der persönlichen Erfahrung. Und da ist es wichtig, dass wir einander austauschen, dass wir tatsächlich eine Gemeinschaft sind, wo wir einander helfen. Bist du schon mal aus irgendeiner Angst und Furcht rausgekommen? Und traust du dich, das zu teilen? Vielleicht als Kommentar hier bei YouTube oder auch bei Facebook? Das wäre total toll, wenn du jemand anderem erzählen könntest, dadurch habe ich meine Angst in diesem Bereich verloren. Dadurch könntest du anderen helfen, auf Ideen zu kommen, aus ihren eigenen Angstgefängnissen auszubrechen. Und wenn du raus möchtest, probiere aus, was du kannst. Und wenn du Hilfe brauchst, schreib uns, ruf uns an. Die nötigen Daten dazu findest du auf unserer Homepage jesus2go.de. Zum Abschluss vielleicht eine Geschichte, wie Menschen ihre religiösen Ängste verloren haben und dadurch aus ihrer Gesetzlichkeit rausgekommen sind. Und ich selber habe sowas Ähnliches erlebt. Diese Geschichte findet sich in der Apostelgeschichte. Die ersten Christen waren ja allesamt Juden. Und sie hatten natürlich ihre heiligen Schriften und sie hatten ihre Gebote. Und sie glaubten fest, dass Gottes Wille in ihren Geboten, in den heiligen Schriften zum Ausdruck kommt. Und dieser Gott ändert sich ja schließlich nie. Also warum sollte sich sein Wille und seine Gebote ändern? Und sie hatten gelernt, wie ihre Vorfahren in den Heiligen Schriften ihre Erlebnisse und ihre Leben interpretiert haben. Wann immer ihnen was Schlimmes widerfahren ist, sagen wir, irgendein Volk ist ins Land eingefallen, dann haben ihre Vorfahren einen Schuldigen gesucht oder mehrere und gesagt, ha, ist ja ganz klar, der hat sich da und da und da nicht an die Gebote Gottes gehalten und deshalb kommt Gott jetzt und straft uns und macht uns platt. Auf diese Weise konnten sie selbst, als Babylon ihr ganzes Land erobert hat und den Tempel platt gemacht hat, sagen, ja, das lag nicht daran, dass unser Gott schwächer ist als der babylonische Gott, sondern unser Gott hat uns bewusst in die Hand der Feinde gegeben, weil wir Sachen falsch gemacht haben. Das war die Interpretation, mit der diese Juden aufgewachsen sind. Die Angst, in der sie erzogen wurden. Wenn ich was falsch mache, kommt Strafe von Gott. Und dann war da Paulus, der selbst so erzogen wurde und selbst so aufgewachsen ist und natürlich auch selbst sich deshalb an jede Vorschrift des Gesetzes gehalten hat und von sich sagt, ich war tadellos vor dem Gesetz. Und dann diese Begegnung hat mit Gott, mit dem lebendigen Jesus, der ihm sagt, weißt du, Paulus, dadurch, dass du diese Gebote befolgst, verfolgst du mich. Und das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Das hat seine ganze Theologie auf den Kopf gestellt. Und Paulus gründet Gemeinden. Und eine Sache, die er dort lehrt, die ihm unheimlich wichtig ist, ist, man muss sich nicht mehr an die biblischen Gebote halten. Unsere Werke, das, was wir tun oder nicht tun, unsere Taten sind für die Beziehung zu Gott und für seine Nähe und für seinen Heiligen Geist, den er uns gibt, nicht von Bedeutung. Und das erregt Ärger, genauso wie es das heute tut. Und er kriegt richtig Ärger. Und er wird nach Jerusalem zitiert, zur Kirchenleitung. Und ich lese euch mal vor, wie das dort weitergeht. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten einige von der Gruppe der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, das war kein einfaches Thema für alle Beteiligten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf gleiche Weise wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Sie hörten und glaubten, dass Gott an und mit Menschen arbeitete und seinen Heiligen Geist in sie gab, die einen ganz anderen Umgang mit den biblischen Geboten hatten als sie selbst. Und das überzeugte viele von ihnen. Sicher gab es auch welche, die sich davon nicht überzeugen ließen. Man kann, wenn man will, alles Mögliche davon abstreiten oder einfach nicht glauben. Man kann, wenn man will, weiter in Angst leben. Es wird sich nicht jeder überzeugen lassen. Aber für viele war das eine enorme Befreiung. Und sie einigten sich darauf, die biblischen Gebote radikal zusammenzustreichen. Wenn man der Apostelgeschichte glaubt, auf 4, wovon 3 Speisegebote waren. Wenn man dem Galaterbrief glaubt, sogar auf 0. Denn sie hatten gehört und geglaubt und später hoffentlich selbst erlebt, dass Gottes Wirken, Gottes Kraft, Gottes Zuwendung und Gottes Nähe nicht von ihren Taten abhängt, nicht von ihrer Gesetzesbefolgung. Und das hat sie befreit. Mir selber erging es ähnlich, bevor ich zum Theologiestudium ging. Ich hatte Angst. Ich hatte einen engen Glauben und hatte Angst, dass überhaupt nur Fragen angesprochen wurden, weil ich Sorge hatte, wenn auch nur ein einziges Element meines Glaubens zerbricht, dann zerbricht mein ganzer Glaube. Und ich meine, was für ein trauriger Glaube ist das? Wenn ich eine echte Verbindung mit Jesus Christus habe, dann ist es doch egal, ob mein Glaube an dieser oder jener Stelle stimmt oder nicht stimmt. Dann zerbricht er halt und es kommt was Neues. Dadurch ändert sich ja nichts an meiner Beziehung zu Jesus. Aber das war mir damals nicht bewusst. Und Gott sagte zu mir: Hab keine Angst, ich werde dir bewahren, was ich dir anvertraut habe. Und als ich dann beim Studium war, habe ich jemanden kennengelernt, der in vielen Dingen ganz anders dachte als ich. Die Ethik sah anders aus, die Vorstellung von Schöpfung und Evolution und was man sonst noch alles als Kriterien für einen echten, bibeltreuen Christen hat, total anders. Und ich erlebte, wie dieser Mensch mit Gott unterwegs war. Wie er sich von Gott verändern ließ, wie er mit Gott im Gespräch und in der Liebesbeziehung war. Und das hat mir die Möglichkeit eröffnet, von meinen Ängsten abzulassen und zu sagen, da erlebe ich Gott am Wirken, so wie ich ihn bei mir auch erlebt habe. Also scheint dieser Unterschied zwischen uns nicht wichtig zu sein. Gott scheint es auf andere Dinge anzukommen. Also konnte ich entspannt daran gehen, zu sagen, gucken wir mal, was von den Dingen, die ich bisher glaubte oder nicht glaubte oder für wichtig hielt, stimmt oder nicht. Gucken wir mal, in welche Freiheit und in welche Liebe Gott mich führen kann. Und das hat er getan, weil ich die Angst loslassen konnte. Und das wünsche ich auch dir. Das wünsche ich uns und unseren Lieben. Fürchte dich nicht.